Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Heute Vormittag mit einem Mann, der als Philosoph in Mainz, in Berlin, jetzt aktuell in Dresden unterwegs ist, dort eine Professur hat für Philosophie. Guten Morgen und herzlich willkommen, Markus Tiedemann.
Guten Morgen.
Sie sind heute Vormittag bei uns und aus Dresden nach Stuttgart gekommen, weil diese ARD-Themenwoche etwas behandelt, womit Sie sich seit vielen Jahren beschäftigen, mit Glaubensfragen und mit ethischen Fragen. Darf ich Sie zunächst mal fragen, woran Sie glauben?
Ich glaube an ganz viele Dinge, ja. Aber ich weiß, dass ich nur glaube.
Das ist schon mal die Voraussetzung dafür, dass man sehr vorsichtig an die Dinge rangeht. Glauben Sie denn an Gott oder haben Sie das Gefühl, Sie könnten an Gott glauben?
Ich würde das anders formulieren. Ich bin aus psychologischen und erkenntnistheoretischen Gründen davon überzeugt, dass man nicht an eine metaphysische Kraft glauben kann. Also mit anderen Worten, wenn Sie wirklich harter Atheist sein wollen, werden Sie scheitern.
Auf der anderen Seite, also ich kenne Leute, die sagen, ich richte es mir in diesem Leben gut ein, wissend, dass mit meinem biologischen Tod meine Existenz vorbei ist und ich möglicherweise in meinen Kindern weiterlebe.
Ja, das ist ja auch, wie ich finde, eine sehr, sehr gute und wünschenswerte Grundhaltung. Gleichwohl blendet sie ein Problem aus. Also vielleicht, es gibt zwei Möglichkeiten, sich als Atheist zu bezeichnen. Sie können sich als Atheist bezeichnen, indem Sie sagen, ich lehne sämtliche organisierte Glaubensformen ab. Ja. Das, glaube ich, können Sie konsistent und gut machen. Da geraten Sie in keinen Widerspruch. Sie können aber auch etwas versuchen, das Hans Jonas als die Unmöglichkeit des Atheismus bezeichnet hat. Nämlich zu glauben, Sie sind jemand, der die Welt in eine befriedigende Welterklärung ohne die Annahme eines Wunders leisten kann. Wenn ich das ganz kurz erklären darf, das ist, glaube ich, relativ einfach. Wir sind gezwungen, in Kausalstrukturen zu denken, also in Ursache und Folge. Mir jemand verursacht bei mir einen Schmerz, also mache ich ihn verantwortlich. Und das führt sie in einen unendlichen Regress. Und jetzt sagt ihre Vernunft, aber dieser Regress muss irgendwann einen Anfang haben. Und dafür haben wir zwei attraktive Antworten gesetzt. Das eine nennt sich Urknall und das andere ist Gott. Aber beide sind in gleichermaßen ein Wunder. Aus dem Nichts kann nichts explodieren und es kann noch nicht schon immer jemand da gewesen sein.
Wenn wir uns die heutige Zeit angucken, sind wir auf dem Weg weg von Religion, weg von Glauben. Immer weniger Leute können was mit der Kirche anfangen, immer mehr Leute treten aus der Kirche aus. Oder sind wir im Gegenteil sozusagen auf der Suche wieder nach einem tieferen Sinn in dieser Gesellschaft?
Oha, das ist auch sehr ambivalent. Also ich glaube, wir, wenn wir mit wir die Menschheit bezeichnen, wir sind immer auf der Suche nach einem Sinn, denn das ist das Spezifikum des Menschseins. Viktor Emil Frankl hat mal gesagt, nichts ist für uns gravierender und furchtbarer als Sinnlosigkeit. Also suchen wir ständig. Dann die Frage, nimmt Religiosität ab oder zu in der Gesellschaft? Auch beides. Heerscharen von Menschen verlassen die organisierten Religionen. Heerscharen von Menschen werden dogmatischer und härter, fördern ihre Identität ein über Religionen. Und dann dürfen Sie nicht vergessen, dass wir eine zutiefst religiöse Massengesellschaft sind. Es gab noch nie einen so erfolgreichen Gott wie den, den wir alle verehren. Und das ist der Konsum. Noch nie ist so intensiv Gottesdienst praktiziert worden, jeden Tag. Noch nie ist so intensiv geopfert worden für einen Gott wie für den Gott des Konsums.
Professor Markus Tiedemann, Philosoph, Ethiker, eingeladen für heute deshalb, weil heute die ARD-Themenwoche Woran glaubst du beginnt. Wie, Herr Tiedemann, sind Sie zur Philosophie gekommen?
Oh, da gab es viele unterschiedliche Impulse, familiär. Ich hatte einen Großvater, der sich sehr dafür interessiert hat, mich mal genervt, mal begeistert hat mit solchen Fragen wie die Katze hinterm Schrank, woher weißt du, dass sie da ist? So ein berühmter Klassiker, aber die ich erst gar nicht so faszinierend fand.
Wer war der Lieblingsphilosoph Ihres Großvaters?
Das weiß ich gar nicht. Ich vermute, es war Hegel, eine Leidenschaft, die ich nicht teile. Dann hatte ich einen exzellenten Philosophieunterricht in der Schule, eine großartige Lehrerin. Ich glaube, da fing es dann an. Und dann ist es tatsächlich auch Privatlektüre gewesen, die von der man plötzlich merkte, dass sie einen großen befreienden und befreienden Charakter hat im Sinne einer Dogmatismusprophylaxe.
Welches war der erste Philosoph, den Sie gelesen haben und der Sie sehr massiv beeindruckt hat?
Also der erste, den ich gelesen habe, daran kann ich mich nicht erinnern. Wahrscheinlich wird es Weißschädel, die philosophische Hintertreppe gewesen sein, als Einführung. Ein Philosoph, der mich, glaube ich, nachhaltig geprägt hat, bis hin zur großen, intensiven Bewunderung, das ist zum einen Immanuel Kant und das ist zum anderen John Rawls.
Was macht Kant so besonders und einzigartig?
Das Großartige an Kant ist, dass er versucht hat, das Prinzip des Guten ohne jegliche traditionelle Voraussetzung zu definieren. Tatsächlich bin ich der Ansicht, dass es ihm gelungen ist. Ja. In der Fachphilosophie sprechen wir von einem synthetisch-praktischen Satz a priori. Will besagen, ein Satz, der jedem Menschen zu jeder Zeit einleuchten kann, unabhängig von der kulturellen oder auch religiösen Prägung.
Dieser eine Satz von Kant, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ist das der zentrale Begriff?
Das ist zumindest einer seiner zentralen Prinzipien. Also die kantische Philosophie ist ein einziger Schrei nach Freiheit. Mhm. Er hat sich gefragt, ist Freiheit theoretisch zu denken möglich und wie ist sie praktisch zu denken möglich und welche Konsequenzen muss das haben? Und die Konsequenzen sind diejenigen, dass wir uns vor uns selbst und im Kollektiv Rechenschaft ablegen müssen. Und zwar nicht in Beziehung auf irgendeine kulturelle Instanz, die der andere vielleicht gar nicht verstehen muss, sondern mit Argumenten, die auch der andere unabhängig von seiner Tradition verstehen muss. Das ist das Projekt der Aufklärung.
Also dieser Schrei nach Freiheit zu erklären, auch weil es im Falle Kant zwei Zwänge gegeben hat, ein restriktives, damals noch restriktives gesellschaftliches System und gleichzeitig auch so der innere Zwang eines nicht sehr befriedigenden privaten Lebens?
Vielleicht. Über sein privates Leben wissen wir wenig. Diejenigen, die dort intensive Forschung betrieben haben, haben unterschiedliche Ergebnisse von einem Mann, der zwar vielleicht in seiner persönlichen Lebensführung ein wenig spießig war, aber durchaus ganz glücklich, bis hin zu einem höchst unglücklichen Menschen, der vielleicht ganz gerne anders gelebt hätte, aber unter anderem unter dem Druck seines gigantischen Werkes wusste, dass er keine Zeit hatte. Denn er hat sein Werk ja nicht beenden können. Was die Restriktivität seiner Zeit betrifft, ist auch wieder beides. Einerseits Aufbruch. Kant war begeistert von der Französischen Revolution. Kant hat erstaunlich provokative Schriften veröffentlicht. Er war von Zensur bedroht, von der preußischen Zensur, hat sich aber wenig beeindrucken lassen und hat immer die Konfrontation auch mit der Kirche gesucht.
Professor Markus Tiedemann, Philosoph aus Hamburg eigentlich, dann mit den Philosophiestationen Mainz, Berlin und jetzt Dresden. Seit wann leben Sie in Dresden?
Seit 2 Jahren.
Lebt sich's da gut?
Dresden ist auch eine schöne Stadt, ja.
Auch bedeutet?
Dass es eine Stadt ist, die mit Problemen zu kämpfen hat hinsichtlich einer Verhärtung einer Bevölkerungsgruppe hinsichtlich der Demokratiefreundlichkeit.
Das bedeutet, dass es eine gespaltene Stadt insofern ist, als denen, die Demokratie als Gesellschaftsform selbstverständlich akzeptieren, Leute gegenüberstehen, die aus welchen Gründen auch immer da nicht mehr zugehören?
Es gibt eine Minderheit, die sich, also zu betonen ist, dass es eine wirkliche Minderheit ist, aber diese Minderheit, die sich zunehmend aus dem demokratischen Meinungsfindungsprozess und Diskursprozess verabschiedet hat, ja.
Wo verorten die sich?
Schwierig. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Quellen. Das ist erstmal ein diffuses Enttäuschungsverständnis. Ob das nun wirtschaftlich sei, das ist wahrscheinlich das geringste Motiv. Dann politisch, aus Motiven wie große Skepsis gegenüber der Politik in Richtung Russland. Wie ich finde übrigens zu Recht, das muss man zugeben.
Warum?
In den neuen Bundesländern eine große Klugheit hinsichtlich der Sensibilität im Verhältnis zu Russland besteht. Und es wird oft nicht darüber berichtet, dass viele oder ein wesentlicher Grund für das Zusammentreten einer Protestbewegung im Osten auch das Verhältnis Deutschlands, repräsentiert unter anderem von Guido Westerwelle, damals auf dem Maidan, entstanden ist. Erinnern Sie sich bitte, Guido Westerwelle trat mitten auf dem Maidan während der Revolution auf und weckte Hoffnung auf Mitgliedschaft der Ukraine in NATO und EU. Und das weckte zu Recht große Befürchtungen, dass hier Russland sensibel reagieren würde, was es dann auch getan hat.
Auf der anderen Seite, also wenn man sich Russland und Putin aktuell anguckt, von dem, was es an Einmischungsversuchen in Amerika bei den Wahlen auch bei uns gegeben hat, wenn man sich auch die innerrussischen Demokratieverhältnisse anguckt, dann fällt es einem nicht ganz leicht, pro Russland und pro Putin Partei zu ergreifen.
Ja, aber das ist eine unzulässige Zuspitzung. Also die Fehler des einen zu kritisieren, heißt nicht, die Verbrechen des anderen zu legalisieren.
Welche
also,
Verbrechen legalisiere ich damit?
Nein, aber wenn Sie sagen, unterstellen würden, dass jemand, der die eigenen Fehler, zum Beispiel in der Ukraine-Politik, benennt, dass der pro-russisch wäre, dann wäre das jemand, der die dortigen Verbrechen legalisieren würde. Das tut aber, also das sollte man zumindest nicht, okay, sofern man sich noch halbwegs für den Diskurs legitimiert. Natürlich finden da Verbrechen statt, die kritisiert werden müssen. Gleichwohl gibt es große Fehler in der Politik des Westens hinsichtlich Russlands. Einen der klügsten Aufsätze, den ich dazu gelesen habe, habe ich von Julian Niederrümelin gelesen, der das als Idiotie bezeichnet hat, was da passiert. Und man darf nicht vergessen, dass es natürlich Versprechen gab, die gebrochen worden sind.
Niederrümelin, Philosophie-Kollege von Ihnen auch, ich glaube unter Schröder mal eine Zeit lang.
Staatsminister, ja.
Staatsminister. Wir wollten eigentlich über Hegel sprechen. Für manche Ihrer Kollegen der größte Philosoph aller Zeiten, für Sie nicht. Warum nicht?
Oh, das ist eine schwierige Frage.
Und mit der Bitte um eine einfache Antwort.
Gut, dann versuche ich es. Der größte Philosoph aller Zeiten ist Hegel für mich sicherlich nicht, obwohl ich mit großem Genuss bei Herbert Schnedelbach studiert habe.
Wer ist Schnedelbach?
Herbert Schnedelbach, einer unserer wirklich großen Ikonen der deutschen Philosophie, der jetzt im Norden lebt und, glaube ich, wohl nicht mithören wird. Hegel, wenn Sie Hegel instrumentell verstehen, also wenn Sie mit Dialektik arbeiten, These, Antithese, Synthese, dann, glaube ich, ist das ein extrem wertvolles Analyseinstrumentarium. Das allerdings auch schon vor ihm da war, wenn auch nicht so ausdifferenziert. Wenn Sie Hegel aber als Erschaffer eines geschlossenen Geschichts- und Weltbilds verstehen, das mit auf eine notwendige Krönung hinausläuft, dann halte ich das für ein Konstrukt, das in keinster Weise zu halten ist.
Ohne Hegel hätte es Karl Marx niemals gegeben. Stimmt der Satz?
Das stimmt.
Dann wäre uns doch was ganz Wichtiges in der Geistesgeschichte des 19. bzw. 20. Jahrhunderts flöten gegangen.
Da bin ich nicht sicher, denn es hätte es einen Karl Marx und seine Theorie so nicht gegeben, aber es hätte andere Theoretiker gegeben, die sehr wohl sozialrevolutionäre Thesen aufgestellt hätten. Sie brauchen Hegel nicht, um Kommunist sein zu können. Also eine Dialektik der Geschichte können Sie auch aus anderen Quellen ableiten.
Zum Beispiel?
Naja, also Sie finden schon bei den antiken Philosophen die unterschiedlichen Gegenkräfte der Gesellschaft. Auch die haben zwischen herrschenden Klassen und dienenden Klassen, denken Sie an Platons Staatsmodell, unterschieden. Dort dann irgendwann eine Dialektik und Diskrepanz abzuleiten, ist relativ leicht. Mhm. Das bot sich aus Hegel natürlich an, weil Hegel hier sehr differenziert gearbeitet hat. Und so war es für Marx leicht, ihn auf die Füße zu stellen.
Wenn Sie Platon ansprechen, ist das der Urvater der Philosophie?
Das ist er sicherlich nicht. Er ist der Urvater der akademischen Philosophie. Das heißt,
was heißt das?
Naja, Platon ist der Erste, der eine große, über die Grenzen einer Stadt hinaus bekannte Schule gegründet hat. Unser gesamtes Schulsystem, unser gesamtes akademisches System beruht auf den Strukturen der platonischen Akademie in Athen.
Ja. Gibt es einen Philosophen, an dem Sie sich möglicherweise über einen langen Zeitraum abgearbeitet haben und keinen Zugang gefunden haben?
Das könnte Hegel sein.
Mhm. Heidegger?
Und, ja, Heidegger und Derrida, das wären vielleicht die beiden. Wobei mit Derrida kann ich noch relativ viel anfangen.
Den mit Heidegger kennen jetzt nicht so viele, aber Heidegger ist ein Name, der eher bekannt ist.
Gut, also der Existenzialismus eines Heideggers ist, glaube ich, als Beginn dieser Bewegung extrem wertvoll. Sie dürfen aber auch bei Heidegger nicht vergessen, dass er sich in atemberaubenden Wortschöpfungen verloren hat. Also ob es wirklich wichtig ist, wie man Sein schreibt und was man damit meint, wage ich zu bezweifeln und würde dann jedem zum Einstieg lieber Sartre empfehlen, wenn Sie sich mit Existenzialismus beschäftigen wollen.
Markus Tiedemann, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, ein Mann, der insofern eine bemerkenswerte Karriere gemacht hat, weil er erst nach dem Studium Lehrer war, ich glaube sogar 12 Jahre lang, also ein doch sehr langer Zeitraum, und dann an die Universität gegangen ist, promoviert hat, habilitiert hat und inzwischen als Professor für Philosophie, Didaktik und Ethik an der Technischen Universität in Dresden lehrt und forscht. Korrekt?
Richtig, ja.
Warum haben Sie nach 12 Jahren als Lehrer aufgehört? Weil es so frustrierend war?
Oh nein, der Lehrerberuf ist ein wunderschöner Beruf. Er ist auch manchmal frustrierend, aber es ist ein wunderschöner Beruf, den ich oft sehr, sehr vermisse. Denn das Arbeiten mit Schülern ist deutlich authentischer als das Arbeiten an der Universität. Aber wenn Sie Forschungsleidenschaften entwickeln, dann fangen Sie an, irgendwann dazu zu publizieren. Und so ergeben sich dann oft Optionen, denen man dann nicht widerstehen kann.
Was haben Sie in den 12 Jahren unterrichtet?
Philosophie, Geschichte, Sport, Psychologie und als Klassenlehrer manchmal auch Mathematik.
Hat sich in diesen 12 Jahren Schule verändert? Haben sich die Rahmenbedingungen verschoben?
Ja, selbstverständlich.
In welche Richtung?
Also die Belastung von Kolleginnen und Kollegen in der Praxis ist exorbitant gestiegen. Das liegt einerseits daran, dass die Gesellschaft plötzlich von der Schule, die eine Bildungsinstitution ist, erwartet wird, dass es auch eine Erziehungsinstitution sei, was ein gänzlicher Irrtum ist. Dafür ist sie nicht aufgestellt, sondern die Grundidee der Schule ist dafür, dass junge Menschen dorthin kommen, die bildungswillig sind. Das heißt, sie sind schon so weit erzogen. Dann ist es quantitativ natürlich explodiert. Und dann sind gravierende Fehler gemacht worden, zum Beispiel die Einführung von G8.
Warum war das ein Fehler?
Naja, es ist in Gänze. Denken Sie sich einmal, wenn wir sagen, das Grundpotenzial unserer Gesellschaft sind gebildete junge Menschen, dann müssten wir ja darum kämpfen, möglichst viele junge Menschen dorthin zu integrieren. Dann kann es nur falsch sein, ein System zu schaffen, das exkludierend wirkt, nämlich den Zeitdruck erhöht. Wir haben jetzt junge Studierende im ersten Semester, die kommen bei uns mit Burnout an. Das ist ja ein wirkliches großes Problem. Ich habe zum Beispiel in Hamburg in der Kommission gearbeitet, die Rahmenpläne entschlacken sollte. Ein Jahr sollte eingespart werden an Bildungsinhalten. Davon sind real 12% eingestellt. Alle anderen sind es noch im System. Das heißt also, wir haben die Rahmenbedingungen verschlechtert und wundern jetzt, dass das Ergebnis auch schlechter ist.
Aber das mit den 8 Jahren hat man, wenn ich mich richtig erinnere, damals eingeführt, weil man gesagt hat, in anderen wichtigen Ländern funktioniert das auch.
Das ist sicherlich ein Argument gewesen, dafür das einzuführen. Das Entscheidende meiner Meinung nach war aber ein ökonomisches. Es ist deutlich billiger, ein Jahr einzusparen, als ein Jahr voll im System in allen Bundesländern zu finanzieren.
Jetzt geht man also wieder zurück.
Wenn man es tut, ist es eine kluge Entscheidung. Dann muss man es aber auch wirklich langfristig tun, denn nichts ist schlimmer für das Schulsystem, als jede 2 Jahre eine neue Sau durchs Dorf zu treiben.
Eins noch ganz kurz, weil Sie es vorhin angesprochen haben. Sie haben sinngemäß gesagt, dass man den Schulen etwas aufgebürdet hat in der Vergangenheit, wofür sie gar nicht da sind, nämlich einen Erziehungsauftrag. Denken Sie, wir kriegen wieder einen Trend dahingehend, dass Familien, dass Eltern wieder mehr in die Verantwortung genommen werden?
Also so müsste es sein, so wird es aber nicht sein. Also das Familienmodell ist ein Modell, was sukzessive aus dieser Gesellschaft, zumindest in dem traditionellen Zuschnitt, rückläufig ist und an die Peripherie gedrängt wird. Und wir haben keine sinnvolle Alternative, um dort entsprechende Systeme um diese Lücke zu füllen. Was kann Schule leisten? Also wenn wir jetzt mal im Bereich des Normativen, das ist ja mein Bereich, ist Denken Sie an so etwas wie Ethikunterricht. Wir können Bildung über ethische Fragen leisten und das ist auch gut und wichtig. Wir können aber keine und sollten das auch in staatlichen Institutionen keine Erziehung im Sinne von Gesinnungserziehung betreiben, denn dann tritt der Staat ins Privatleben ein.
Diese ARD-Themenwoche hat dazu geführt, dass Professor Markus Tiedemann heute Vormittag bei uns ist, Philosoph aus Dresden. Wir wollten über den Umstand sprechen, Herr Tiedemann, dass Sie manchen als Kirchenhasser gelten, deshalb, weil Sie sagen, Religionsunterricht ist längst nicht so wichtig wie gedacht. Stattdessen müsste Ethikunterricht flächendeckend eingeführt werden. Kann man so zusammenfassen?
Letzteres sicherlich. Wogegen ich mich wehren würde, wäre die Bezeichnung Religionshasser. Ich bin definitiv kein Religionshasser. Es gibt Teile, wo ich große Achtung vor Religion empfinde. Gleichwohl gibt es zwei Aspekte, die mir wichtig sind. Das eine ist das, was Sie angesprochen haben hinsichtlich Schulwirklichkeit und das andere ist das, das würde ich als kantianische Tradition bezeichnen. Vielleicht erstmal zur Schulwirklichkeit. Ich bin ja nicht alleine, auch der Dalai Lama schreibt, dass Ethikunterricht deutlich wichtiger wäre als Religionsunterricht. Ich glaube, er ist kein Religionshasser. Und in der Praxis ist es doch relativ einfach. Die multikulturelle Gesellschaft lebt davon, dass wir uns gemeinsam in normative Diskurse begeben und dort Kompromisse aushandeln. Ja. Was machen wir in der Schule? Wir führen normative Fächer ein, stecken die jungen Menschen jeweils in ihre kulturelle Schublade. Die einen gehen in katholischen Unterricht, die anderen protestantischen, dann in muslimischen Islamunterricht und so weiter. Und lassen sie dort im eigenen Saft schmoren. Das ist aber nicht der Wesenskern unserer Gesellschaft. Der Wesenskern unserer Gesellschaft sind Normen, die säkular im multikulturellen Diskurs entwickelt wurden. Und deswegen brauchen wir den Ethikunterricht.
Gibt es denn im Schulalltag Programme, Experimente, in denen genau dieses praktiziert wird und versucht wird, was Sie gerade geschildert haben?
Ja, nicht nur Programme. Also es gibt ja Bundesländer, denken Sie an Berlin. Dort gibt es den verbindlichen Ethikunterricht. Jeder Schüler besucht den Ethikunterricht. Was ich sehr begrüße, Klammer auf, es muss natürlich dann auch ausgebildetes Personal geben. Es darf nicht einfach nur eine Befindlichkeitspädagogik stattfinden.
Ja, hat sich das bewährt? Gibt es da Rückmeldungen?
Wir sind noch nicht so weit, dass wir es großflächig evaluiert haben, aber ich würde Folgendes prognostizieren. Wir wissen, dass die Akzeptanz bei den Schülern recht hoch ist. Wir wissen aber auch, dass die Qualität des Unterrichts noch deutlich Luft nach oben hat. Das liegt einfach daran, dass man ein Fach eingeführt hat, ohne flächendeckend ausgebildetes Personal zu haben. Sie müssen natürlich Ethikunterricht dann auch von Leuten unterrichten lassen, die substanzielle Orientierungsangebote zur Diskussion stellen können. Also gut ausgebildete Philosophinnen und Philosophen.
Gibt es denn Rückmeldungen aus streng muslimischen Familien beispielsweise, die ihre Kinder in diesem Ethikunterricht haben?
Sicherlich. Ich habe mit mehreren, vor allen Dingen Schulleitern gesprochen. Da gibt es immer wieder Probleme hinsichtlich Diskussionen. Denken Sie an Gleichberechtigung von Mann und Frau, denken Sie Grundwerte des Grundgesetzes. Das ist unabhängig vom Philosophie- und Ethikunterricht. Das kommt in vielen Fächern, kommt es hier bei einigen, bei einer Minderheit dazu, dass sie sagen, das ist nicht kompatibel mit unseren normativen Schriften aus den Religionen und dann den Diskurs verweigern, was nicht akzeptabel ist.
Und da müssten wir sagen, das ist, nicht verhandelbar.
Richtig. Also und da würde dann wieder der Philosophie- und Ethikunterricht greifen, der ja keine Dogmen kennt. Natürlich dürfen Sie im Philosophieunterricht, das ist ein ergebnisoffener Dialog, da müssen Sie auch in der Lage sein, Menschenrechte, Toleranz, alles in Frage zu stellen. Aber Sie sind auch an eine Sache gebunden. Sie müssen das, was Sie behaupten, intersubjektiv argumentativ begründen können. Und das kann der Dogmatiker nicht.
Sie selbst haben sich auch aus philosophischer Sicht und als Philosoph mit Liebe und Sexualität beschäftigt. Mit welcher bahnbrechenden Erkenntnis, Herr Tiedemann?
Oha, es gibt viele interessante Erkenntnisse. Eine Frage, die mich lange beschäftigt hat, ist, ob wir zwischen wahrer Liebe und wahrer Freundschaft sinnvoll unterscheiden können.
Aha.
Und ich glaube, das können wir nicht.
Warum nicht?
Erich Fromm würde sagen, reife Liebe besteht darin, dass sie jemanden nicht brauchen, weil sie auch ohne ihn glücklich werden können, aber ihn wollen, in dem Sinne, sie sind nicht existenziell auf ihn angewiesen, aber sie wertschätzen ihn und seine Persönlichkeit und deswegen möchten sie seine Nähe, um ihm auch Gutes zu tun.
Also das ist wahre Freundschaft
das eigentlich. Das ist wahre Liebe. Nach
meinem Verständnis wäre das jetzt wahre Freundschaft.
Sehen Sie. Und okay. Da trifft es sich, das würden nämlich eine ähnliche Definition würden Sie bei Aristoteles zur wahren Freundschaft finden. Mhm. Weswegen das meines Erachtens deckungsgleich ist. Und jetzt würden Sie sich überlegen, welches Unterscheidungsmerkmal zwischen Liebe und Freundschaft könnten Sie denn anführen? Mhm. Naja, und da kommen wir zu so Trivialitäten wie Sexualität. Aber Sexualität können Sie natürlich auch mit einem befreundeten Menschen leben. Sie können sie sogar ganz alleine leben, Sexualität. Also Sie brauchen gar nicht. Sexualität kann mit Liebe, mit Freundschaft, ohne Freundschaft, ist also ein gänzlich unabhängiges Phänomen, weswegen wir nicht sinnvoll unterscheiden können.
Aber da gibt es ja eine Religion, die auch nicht ganz unwichtig ist in Mitteleuropa, das Christentum, das sagt, Liebe und Sexualität gehören ganz eindeutig zusammen und das lässt sich nicht irgendwie auseinanderhauen.
Naja gut, aber nur weil eine Tradition etwas behauptet, ist es ja nicht wahr. Und da muss ich nun als Wissenschaftler sagen, das ist schlichtweg falsch. Sexualität als Manifestation von Geschlechtlichkeit oder als Manifestation von Zärtlichkeit, das ist doch selbstevident. Können sie allein auf der Insel via Masturbation leben und können dabei sogar sich gegen sich selbst Hass empfinden. Also Sexualität ist auf die Existenz von Liebe in keinster Weise angewiesen. Aha. Was Sie meinen, ist, dass sie zusammengehören sollten. Das ist sozusagen
eine gesellschaftliche Vorgabe. Konstruktion, weil nur so eine Gesellschaft zusammengehalten werden kann. Weil wenn jeder seine Triebe auslebt, wie er gerade lustig ist, geht's mit dem Bruttosozialprodukt bergab.
Das weiß ich nicht. Also unser derzeitiges Gesellschaftssystem ist auf Konsum ausgerichtet und ist darauf ausgerichtet, dass wir allen unseren Trieben möglichst hemmungslos folgen, um sie zu befriedigen, weil gerade daraus Kapital geschlagen
wird.
Wobei
die Frage ist, ob es wirklich unsere Triebe sind oder ob diese Triebe fabriziert und gemacht wurden, bis wir glauben, dass es unsere eigenen sind.
Sicherlich, auch da ist eine Manipulation, aber der Mensch ist natürlich ein Wesen, das Lust und Konsum genießt und deswegen leicht zu manipulieren ist. Also es gibt eine Triebbasis dafür.
Wissen meinen Glauben. Warum sind diese drei Verben, sind diese drei Begriffe, Markus Tiedemann, so wichtig für uns und unsere Welt?
Weil sie das Mark der modernen Gesellschaft definieren. Also das Projekt der Moderne besteht darum, sich zu verpflichten, zwischen diesen drei Dingen zu unterscheiden. Die beste Unterscheidung finden Sie, glaube ich, bei Kant in der Kritik der reinen Vernunft. Er würde Ihnen sagen, Sie meinen etwas in dem Moment, wenn Sie von der Begründung des Inhalts nicht einmal subjektiv hinreichend überzeugt sind. Das heißt, Sie glauben, da ist was dran, aber Sie würden nicht Ihre Hand dafür ins Feuer halten. Sie glauben etwas, wenn Sie subjektiv hinreichend überzeugt sind, das heißt, Sie halten das für wahr, müssen sich aber bewusst sein, dass Sie es nicht anderen beweisen können. Sie können also niemanden zwingen, der Richtigkeit der These zuzustimmen.
Okay.
Und nur das ist Wissen, was objektiv und subjektiv hinreichend begründet ist. Mathematische Gesetze wären Beispiel. Egal, ob sie Inuit sind, Deutscher oder Aborigines, 2 + 2 = 4. Und dazu können sie unabhängig, also intersubjektiv, unabhängig vom Kulturkreis, jeden dazu überzeugen. Und das bedeutet jetzt aufgeklärte Gesellschaft. Ich darf glauben, was ich will, aber ich muss wissen, dass ich nur glaube.
Okay, Wissen funktioniert im Zusammenhang mit Mathematik und anderen Naturwissenschaften. Logisch, kann ich nachvollziehen. Wie ist es eigentlich mit den Menschen? Also auch die drei Begriffe, meinen, glauben und Wissen angewandt. Nehmen wir jemanden wie Herrn Trump in den USA.
Naja, Herr Trump in den USA macht genau jenen Fehler. Er verwechselt seinen eigenen Glauben mit Wissen. Er setzt ihn für absolut richtig. Wahrscheinlich ist Herr Trump wirklich davon überzeugt, dass auf seiner Amtseinführung mehr Menschen waren als auf der von Obama oder anderen Präsidenten.
Und dass der Klimawandel eine Erfindung der Chinesen ist.
Und viele Dinge. So, gleichwohl macht er sich eben nicht die Mühe, sich selbst zu fragen, ist das, was ich da glaube, etwas, was ich anderen auch nachweisen kann? Dann würde ich nämlich mich selbst in die Objektivität zwingen. Und das ist sozusagen das, worum wir immer ringen, wenn wir in der modernen Gesellschaft uns begegnen.
Aber die Erkenntnis oder die fehlende Erkenntnis, dass man eklatante Wissenslücken hat, siehe Trump, ist das nicht ein Zeichen von Dummheit?
Ja, sicher.
Ja.
Ja, also was soll ich Ihnen darauf antworten? Selbst, das Dramatische ist ja nicht, dass es dumme Menschen gibt. Also wir sind alle sehr beschränkt in unseren intellektuellen Fähigkeiten. Das Dramatische ist immer dann, wenn wir kollektiv versagen. Also jeder von uns verrennt sich in seine eigenen Glaubenssätze und muss von den anderen dazu genötigt werden, den Unterschied zwischen seinen Glaubenssätzen und Wissen zu akzeptieren. Und wenn er das verweigert und wenn die Gesellschaft in Gänze diesen Dienst nicht mehr einfordert, dann gewinnt nach Platon Doxa bloße Meinung. Und das ist wirklich gefährlich.
Das war der kategorische Imperativ des Jahres 2017. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank.
Eins gehört.